Hey, ich bin Robin, Gründer und Geschäftsführer von Morfire. Wenn du wissen willst, wie du als B2B-Unternehmen mehr Leads gewinnst und aus diesen Leads auch Kunden machst, dann bleib dran. OMT. Als erstes Marketing und Vertrieb an einen Tisch setzen und mal gemeinsam wirklich das ganze Ding durchspielen und am besten auch wirklich noch den Kundensupport etc. mit reinnehmen und einfach mal zu schauen, wo sind diese ganzen Touchpoints und was sind eigentlich die Fragestellungen, die wir beantworten müssen als Unternehmen in diesem gesamten Prozess.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Lieber Robin, hat euch die Krise getroffen?
Lieber Mario, ja, an der Krise kommt keiner vorbei. Wir sind zum Glück in der Position, dass wir zwar Auswirkungen merken, es ist für uns aber fernab von existenziell ist und wir nach einer kleinen Delle tatsächlich jetzt auch merken, dass das Geschäft wieder anzieht, weil wir mit unseren Dienstleistungen sehr nah am Umsatz der Kunden sind und dementsprechend werden wir, glaube ich, auch erst die späteren Auswirkungen intensiver spüren. Das heißt, wenn es der Gesamtwirtschaft schlecht geht, wird es jeden ein bisschen treffen.
Wir gehen ja von der Rezession dieses Jahr aus. Meinst du, wir merken das sehr deutlich, so à la 2009, 2010 oder?
Ich glaube, es wird anders. Es wird nachhaltiger sein, weil wir viel mehr Unternehmen haben, die noch in die Insolvenz gehen werden. Und es wird eine sehr starke Umverteilung im Markt geben, also von dem, sage ich mal, Sterben der Offline-Läden hin zu E-Commerce. Ich glaube, da werden wir einen nachhaltigeren Shift in der Gesamtwirtschaft sehen. Und ich gehe davon aus, dass die Rezession uns alle treffen wird und stärker und anders wird als die von 2009.
Die Krise ist ja momentan in aller Munde. Wir wollen den Podcast jetzt nicht nur auf die Krise münzen. Trotzdem, ein paar Fragen müssen wir natürlich dazu beantworten, beziehungsweise mal deine Einschätzung würde ich gerne hören. Die Krise ist jetzt seit 2-3 Monaten relativ akut, man hat davor schon ein bisschen was gehört. Wir wollten es vielleicht hier in Deutschland auch alle noch nicht ganz so wahrhaben im Januar, dass das hierher kommt. Jetzt ist es eine Zeit lang wirklich gehört zu unserem Leben. Was sind so die essentiellen Punkte, die du aus der Corona-Krise gelernt hast?
Also der erste wichtigste Punkt war so, sei darauf vorbereitet, dass es scheiße laufen kann. Wir haben jetzt irgendwie eine extrem gute wirtschaftliche Entwicklung über die letzten Jahre gehabt und wenn wir uns das auch anschauen, wie Startups finanziert worden sind, mit wie viel Geld um sich geschmissen worden ist. Irgendwie hat jeder, da ist offenbar davon ausgegangen, dass es jetzt permanent weiter nach oben geht. Und wir haben uns als Unternehmen für uns selber schon darauf vorbereitet, dass 2020 jetzt eher kein Blumenpflücken wird, sondern dass es auch zur Sache gehen wird. Und dass wir in eine Rezession reinrutschen. Wir haben uns jetzt nicht gerade auf eine Pandemie vorbereitet. Das wäre, so visionär waren wir dann doch nicht. Aber wir sind davon ausgegangen, dass 2020 ein schweres Jahr wird. Und dementsprechend haben wir unsere ganzen Prozesse, unser Team so aufgebaut, dass wir da sehr belastbar sind und gesagt, okay, wenn es weiter gut läuft, dann werden wir auch weiter auf Wachstum gehen. Aber wenn wir merken, dass die Anzeichen schlechter werden, dann stoppen wir halt eben auch das Thema Wachstum und haben auch dann bei uns so das ganze Thema Portfolio und auch Kundenportfolio dahin ausgerichtet, dass wir kein Klumpenrisiko haben und waren dadurch dann auch ganz gut vorbereitet. So, und Das ist so das Hauptlearning, sei darauf vorbereitet, dass egal wie toll Prognosen sind und egal wie euphorisch alle um dich drumherum sind, bereite dich darauf vor, dass es schlecht läuft. Und jetzt haben wir halt eben eine Situation, wo es nicht nur scheiße läuft, sondern irgendwie die Scheiße in den Ventilator reingeschmissen worden ist und sich richtig schön verbreitet hat. Und da entsprechend das gesamte Unternehmen so darauf vorbereiten, Marketing und Vertrieb insbesondere darauf vorbereiten, dass halt eben auch etablierte Kanäle auf einmal wegfallen können. Und da halt sehr, sehr stark in den Bereich Messbarkeit investieren, sodass du auch, egal was passiert, sofort Auswirkungen analysieren kannst. Und das sind so die Hauptlearnings, die wir eigentlich daraus gezogen haben und auf die wir uns glücklicherweise schon vorbereitet haben, unabhängig davon, ob wir mit Corona gerechnet haben oder nicht.
Für die Zuhörer, die jetzt Robin vielleicht noch nicht so gut kennen, vielleicht noch nicht so lange in unserem OMT-Kosmos unterwegs sind, Robin führt eine Agentur, ist Geschäftsführer von Morfire, eine relativ erfolgreiche ich kann relativ, muss ich gar nicht sagen, eine erfolgreiche Agentur aus Köln. Wenn du jetzt von Klumpenrisiko sprichst, heißt branchenunabhängig gedacht oder einfach nicht auf wenige Kunden fokussiert? Wie müssen wir das verstehen?
Ja, beides. Ich meine, das ist als Agentur guckt man natürlich auch, was irgendwie an Themen, an Anfragen reinkommt und kann nicht komplett von alleine aus steuern, in welche Branchen man irgendwie seine Kunden hat, wie groß die werden etc. Weil wenn ein bestehender Kunde wächst und irgendwie immer größer wird, dann lässt man das natürlich auch nicht einfach so liegen. Aber wir sind vom ganzen Portfolio her nicht von einer einzigen Dienstleistung, also von SEO oder nur von SEA abhängig, sondern sind da sehr breit aufgestellt. Wir haben Kunden aus unterschiedlichsten Branchen und wir haben keinen Kunden, der einen relevanten Anteil vom oder Prozentanteil vom Umsatz und vom Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Wir haben größere und wir haben kleinere Kunden, aber wir haben keinen einzigen dabei, da, wenn der wegfällt, dass es für uns dann existenziell wird.
Unser Podcast heute geht ja ein bisschen über das Thema B2B-Marketing, ein Thema, über das wir uns persönlich jetzt auch schon öfters unterhalten haben. Hast du das Gefühl, dass B2B-Unternehmen in der Krise schwerer getroffen wurden als B2C-Unternehmen oder nicht? Also gibt es da von deiner Seite irgendwelche Tendenzen?
Nee, würde ich pauschal nicht sagen, weil wenn wir uns im B2C-Bereich die gesamte Travel-Branche, den Einzelhandel, Event-Branche, Gastronomie und sowas anschauen, die haben ja massiv auf den Deckel gekriegt oder beziehungsweise leiden massiv und werden auch weiterhin noch sehr lange brauchen, um da wieder rauszukommen, beziehungsweise ist die Frage, wird das jemals wieder auf das alte Level kommen? Auf der anderen Seite haben wir auch B2C-Bereiche, die voll durch die Decke gegangen sind. Also wenn wir an das Thema E-Commerce denken, da gibt es extrem viele sehr gute Gewinner, Amazon ganz vorne, aber auch viele andere Online-Shops. Dementsprechend kann man nicht sagen, dass das ein reines B2B-Thema ist, wohingegen B2B auch Bereiche hat, die massiv getroffen worden sind, wenn wir so an Automotive, also die ganzen Automobilzulieferer auch denken, oder die haben große Probleme bekommen, wohingegen dann Unternehmen, die sich irgendwie um das ganze Cloud-Thema kümmern, um IT-Themen kümmern, durch die ganze Homeoffice-Entwicklung, da sieht es schon wieder komplett anders aus. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein reines B2B, B2C-Thema. Im Bereich Marketing ist es so, dass B2B mehr gelitten hat, Marketing und Vertrieb, weil im Endeffekt da die ganzen Messen und Veranstaltungen weggefallen sind. Und das trifft B2B mehr als B2C.
Hast du das Gefühl, dass das jetzt wirklich wieder losgehen kann?
Mit Messen?
Also die Messen und Konferenzen und so weiter?
Spielst du mit dem Augenzwinkern Richtung Demexco an?
Ja, Quatsch, wie kommst du da drauf?
Sehe ich im Moment nicht. Also ich weiß, wenn ich es richtig gehört habe, dann auch große Unternehmen unserer Branche wie Google, die irgendwie bis Jahresende ihre Mitarbeiter im Homeoffice haben oder auch Facebook, die haben, glaube ich, jetzt irgendwie lassen gerade ein Viertel der Belegschaft wieder zurück. Ich glaube nicht, dass diese Unternehmen jetzt massiv ihre Mitarbeiter um den Globus schicken werden, einfach weil sobald einer betroffen ist, hast du einen Quarantänefall und musst irgendwie schon wieder einen halben Shutdown machen. Und dementsprechend glaube ich, dass das Thema Messen und Konferenzen auf kleiner Ebene, also die ist unter 1.000, kann ich mir vorstellen, dass das dieses Jahr auch wieder ein bisschen an Fahrt aufnehmen wird, aber lang nicht auf dem Level, was wir vorher hatten, einfach weil Leute vorsichtig sein werden, weil Unternehmen nicht ihre Leute wegschicken, weil sie keinen Quarantänefall haben wollen. Und dementsprechend, ich glaube, es nimmt ein bisschen Fahrt auf, aber vor Mitte 2021 würde ich nicht davon ausgehen, dass wir da Veranstaltungen mit fünfstelligen Teilnehmerzahlen wieder erreichen werden.
Ich kann an der Stelle vielleicht mal sagen, für unser Publikum jetzt aus dem OMT-Kosmos, der OMT wurde ja verschoben, die Konferenz. Wir haben uns noch nicht durchgerungen, wirklich abzusagen oder es auf online zu stellen. Wir haben ja unser Agency Day und Freelancer Day online gemacht. Das war ein cooles Event, aber für den OMT mit der familiären Stimmung haben wir für uns ausgeschlossen, es online machen zu wollen und sind jetzt auf November gegangen. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass wir nicht mit der vollen Zahl agieren können, aber trotzdem haben wir schon die Hoffnung, dass wir so eine kleine Veranstaltung, wir sind ja noch nicht mal vierstellig, vielleicht durchführen können, würden es aber niemals auf Risiko unserer Teilnehmer und schon gar nicht auf unser Risiko. Das müsste ich jetzt eigentlich andersherum sagen, dass mir die Teilnehmer wichtiger sind als mein eigenes. Ihr wisst, wie ich es meine, gar nicht böse gemeint. Lasst uns ein bisschen von der Krise weggehen. Natürlich hat sich jetzt durch Corona einiges, ja, wie soll ich sagen, sensibilisiert, auch beschleunigt. Ich habe letztens so einen Spruch gehört wie: Digitalisierung der letzten 2 Monate war deutlich größer als die Digitalisierung der letzten 8 Jahre, also vor Corona. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Werte. Ich glaube, es kommt auch nicht genau darauf an, ob man das genau bemessen kann, sondern es geht in erster Linie darum, dass definitiv in den Köpfen aktuell etwas passiert. Das verstärkt so bestimmte Dinge, aber grundsätzlich sollten Unternehmen ja schon länger einfach mal drüber nachdenken, ob das alte Vorgehen noch das Richtige ist. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute mal, oder dass du vor allem, mal Unternehmen bestimmte Maßnahmen ans Herz legen möchtest, wie man vielleicht in der einen oder anderen Stelle umdenken sollte. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, wir wollen ja über B2B-Marketing sprechen, weil das, da haben wir jetzt gerade schon eine starke Umwälzung im Marketing, B2C und E-Commerce. Wir sehen da auch eine Veränderung bei unseren Kunden. Also wir haben so 40% B2B, 40% reine Online-Shops. Und wir sehen bei beiden eine extrem starke Entwicklung. Aber bei B2B ist halt eine Kanalumwälzung, wohingegen bei B2C eher, sage ich mal, eine Intensität von Kanälen sich verändert hat. Und bei B2B ist natürlich so das erste Thema jetzt gewesen, Messen fallen weg und wie gehen Unternehmen damit um? Und im Endeffekt ist das, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, nämlich dass wir eigentlich schon eine bestehende Entwicklung haben, die jetzt einfach nur in der Geschwindigkeit stark beschleunigt und intensiviert worden ist. Und das merken wir jetzt im B2B halt massiv. Und da haben wir eine ganze Menge raus gelernt, weil wir halt eben viele, auch größere B2B-Unternehmen schon länger begleiten. Und das ist ja sehr, sehr spannend, was da passiert. Und das Erste, was wir nämlich wahrgenommen haben, ist Aktionismus. So als die gemerkt haben, wir haben viele, die auch dann in China Geschäft haben, also dahin verkaufen oder da produzieren, dass da sofort was weggebrochen ist und die halt eben stark von Messen abhängig sind. Sowas wie die Hannover Messe ist ja sehr früh geschlossen worden. Und die haben das dann sehr stark gemerkt. Und da war dann so Aktionismus, okay, wie können wir das Ganze, was wir jetzt offline gemacht haben, in online schieben? Und das ist eine nachvollziehbare Idee, nur leider funktioniert es halt nicht so. Sondern unsere Erfahrung ist halt, dass alles, was in Sachen Schnellschüsse gemacht wird, nicht funktioniert. Also das heißt, wenn du jetzt einfach sagst, okay, für mich ist die Hannover Messe weggefallen, wie kann ich das Ganze denn in LinkedIn auffangen? Nette Idee, aber da fehlt dann halt auch irgendwie das Fundament. Und deswegen ist unsere Empfehlung da immer gewesen zu sagen, oder sie ist eigentlich seit Jahren die Empfehlung, fang doch erstmal bei der Strategie an. Also das heißt, dir Gedanken darüber zu machen, wie möchtest du dich im Bereich Marketing und Vertrieb, ein ganz wichtiger Punkt, in Marketing und Vertrieb zusammen aufstellen und da wirklich eine gemeinsame strategische Basis machen. Und damit kommen wir halt eben eigentlich auch zu dem Punkt, der sehr, sehr oft, sehr häufig im Argen liegt bei Unternehmen, ist, dass Marketing und Vertrieb im B2B-Bereich nicht zusammenarbeiten, beziehungsweise teilweise merken wir sogar, dass sie gegeneinander arbeiten, sondern dass es da keine gemeinsame Strategie gibt.
Woran denkst du, liegt das, dass die gegeneinander arbeiten?
Ja, kann man nicht ganz pauschal sagen, aber die Tendenz ist, dass sie an verschiedenen Kennzahlen gemessen werden. Und das heißt, die kriegen Vorgaben von der Geschäftsleitung, die nicht aufeinander abgestimmt sind. Und Vertrieb wird an Umsatz gemessen und Marketing wird irgendwie an Leads oder manchmal zum Teil auch an sehr obskuren Kennzahlen gemessen, wie Traffic oder sowas. Und es geht nicht darum, irgendwie, dass das Unternehmen in Gesamtheit irgendwie wachsen kann, sondern die kriegen unabhängige Ziele voneinander und arbeiten dann halt auf ihre Ziele hin, ohne das Gesamtunternehmen dann unbedingt im Blick zu haben. Das ist jetzt irgendwie nicht irgendwie böser Wille, dass die sich nicht mögen, sondern sie kriegen unterschiedliche Ziele und arbeiten auf ihre Ziele hin, weil ihr Bonus hängt davon ab. Und das ist halt aus unternehmerischer Sicht, deswegen Strategie muss dann sehr, sehr hoch aufgehangen werden, ist aus unternehmerischer Sicht halt nicht unbedingt ein Geniestreich. Aber es ist meistens historisch gewachsen. Und in der Vergangenheit war es dann halt auch so, dass Marketing hatte die Aufgabe, dem Vertrieb quasi die Broschüren zu bereiten, damit der Vertrieb verkaufen kann. Und Vertrieb hatte ein Monopol darauf, den Kundenzugang zu haben. Das heißt, der Vertrieb waren die einzigen, die mit Kunden gesprochen haben. Jetzt machen wir Online-Lead-Generierung und das Marketing macht diese Online-Lead-Generierung und auf einmal hat das Marketing die Option, Kundenzugang zu bekommen. Und dieser, sag ich mal, Wechsel im Kundenzugang oder dass das nicht mehr nur im Vertrieb liegt, das haben viele Unternehmen gar nicht mit begleitet und haben ihre internen Strukturen darauf angepasst. Das ist so meine Erfahrung, aber das ist natürlich jetzt nicht irgendwie empirisch valide, sondern nur das, was wir ja halt eben aus den Kundenprojekten sehen.
Ja, das kann ich voll bestätigen. Wir haben gerade so einen akuten Fall, wo Vertrieb und Marketing überhaupt nicht zusammenarbeiten will. Und das ist somit das Schlimmste, was es gibt, weil eigentlich sollten sie sich ja gegenseitig befruchten oder beziehungsweise Marketing sollte vor allem den Vertrieb befruchten, aber im Idealfall kann auch der Vertrieb Informationen zurückspielen beziehungsweise auch Reaktionen zurückspielen, die es Marketing wieder verwerten könnte.
Ja, wir arbeiten da intensiv mit der Ruhr-Uni in Bochum zusammen, die da sehr viel forscht auch in dem Bereich und die haben die These aufgestellt, beziehungsweise auch in Umfragen mit Marketing und mit Vertriebsleitern rauskristallisiert, so dass die davon ausgehen, dass Marketingabteilungen perspektivisch im B2B-Unternehmen in den Vertrieb integriert werden. Und da sogar, glaube ich, 20% der Marketingleiter sagen, dass sie davon ausgehen, dass Marketing in den Vertrieb integriert wird. Das heißt, Vertrieb hat die Hoheit über das Marketing. Was wo wahrscheinlich dann jetzt viele Marketingleiter in B2B-Unternehmen erstmal Schnappatmung kriegen. Aber aus strategischer Sicht macht das durchaus Sinn, diese Abteilung zusammenzuführen. Weil es geht darum, wie kann ich den Kunden in der Customer Journey irgendwie am besten komplett bespielen. Und der Anfang der Customer Journey macht immer das Marketing und den Abschluss macht der Vertrieb. Und wenn es da eine Bruchstelle gibt, dann merkt der Kunde das.
Das Thema Customer Journey finde ich sehr spannend. Wie hast du so das Gefühl, kann da ein Zusammenspiel zwischen den beiden noch besser funktionieren?
Also erstmal sollte die Customer Journey definiert werden und einfach geguckt werden, was sind so die Punkte, die ein B2B-Entscheider, beziehungsweise wir haben ja zum Teil auch dann so ein Buying Center, wo wir dann über auch noch das schöne Thema Account-Based Marketing sprechen könnten, noch ein paar Stunden lang. Also wir haben ja diese relativ lange Customer Journey bei komplexen Entscheidungsprozessen, wo mehrere Leute involviert sind und dass die Unternehmen sich im ersten Schritt mal Gedanken darüber machen, welche Touchpoints habe ich überhaupt? Und dann untereinander auch abstimmen, wer ist für welchen Touchpoint, für welche Stufe im Entscheidungsprozess verantwortlich. Und das sind Dinge, die sind oft gar nicht so richtig geklärt. Und wir haben ja so im klassischen Sinne dann die Lifecycle-Stages, wie dass wir ein Lead haben. Das heißt, wir haben irgendwie jemanden, den wir kennen. Wir haben Marketing-Qualified-Lead, also wo wir wissen, dass die Person gerade im Entscheidungsprozess ist, sich interessiert und auch für uns relevant ist. Und dann so den Sales-Qualified-Lead, wo wir sagen, da macht es Sinn, dass der Vertrieb mit den Leuten spricht. Und dass erstmal definiert wird, an welcher Stufe im Entscheidungsprozess ist jemand. Und wer, also Marketing oder Vertrieb oder sogar vielleicht auch Customer Care, hat überhaupt die Verantwortung für diese Lifecycle Stage? Und dass wir darüber dann auch verhindern, dass der Vertrieb zu früh mit Leuten spricht, die im Entscheidungsprozess noch überhaupt nicht so weit sind. Und allein dieses Thema Customer Journey, also welche Touchpoints habe ich und welche Inhalte muss ich für welchen Touchpoint dann erstellen, damit der Kunde oder der Lead, der Nutzer, näher an mein Produkt und an mein Unternehmen rangeführt wird. Das sind erstmal Dinge, die überhaupt definiert werden müssen und wo es oft im Argen liegt.
Das ist ein echt wirklich spannendes Thema, wenn man aber jetzt die komplette Customer Journey irgendwie abdecken will beziehungsweise auch präsent sein will. Hast du Vorschläge, wie das machbar ist? Also normalerweise ist es ja so, dass der Vertrieb oftmals sehr spät im Funnel erst eingegriffen hat, beziehungsweise dort erst Kontakt zu den Leuten bekommen hat. Jetzt haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Hast du konkrete Tipps, wie wir hier Unternehmen unterstützen können, beziehungsweise jetzt nicht wir, sondern wie sich Unternehmen hier selbst helfen können?
Als erstes Marketing und Vertrieb an einen Tisch setzen und mal gemeinsam wirklich das ganze Ding durchspielen und am besten auch wirklich noch den Kundensupport etc. mit reinnehmen und einfach mal zu schauen, wo sind diese ganzen Touchpoints und was sind eigentlich die Fragestellungen, die wir beantworten müssen als Unternehmen in diesem gesamten Prozess. Und das erstmal so zu definieren und dann geht es darum, Content zu erstellen. Und Content kann ein Webinar sein, Content kann ein Telefonanruf auch von einem Vertriebler sein, wenn er nicht einfach nur da sein Produkt pitcht. Content können FAQs auf der Seite sein, aber auch Blogartikel, das können die Broschüren am Messestand sein. Einfach zu gucken, welche Inhalte braucht der Nutzer, um in seiner Entscheidung positiv zu unseren Gunsten beeinflusst zu werden. Und wo muss er fachlich, inhaltlich, emotional abgeholt werden? Und das wirklich mit Marketing, Vertrieb und Customer Care gemeinsam zu definieren. Das ist so die Grundlage. Und weil wir hatten jetzt dann auch quasi in dieser Aktionismusphase, dass Unternehmen angefangen haben, einfach Whitepaper zu erstellen. Ja, das kann man machen und wir versuchen Leads darüber zu generieren, nur wenn man halt diese dann einfach nur raushaut und nicht überlegt, in welcher Stufe in der Customer Journey, im Entscheidungsprozess, sind diese Sachen für wen relevant und was mache ich danach mit denen, dann ist das ein Strohfeuer und bringt nichts.
Was mache ich danach mit denen?
Mit den Leads oder mit den Leads?
Ich will ein bisschen provokant fragen. Ich finde es erstmal gut, dass du Content schon mal gut definiert hast, weil immer, wenn ich von Content rede, denken die Leute erstmal ein geschriebenes Wort. So, jetzt sind wir natürlich da viel tiefer drin, aber wenn ich in einem Unternehmen bin, dann kommt voll auf die Frage, wer soll das denn dann schreiben? Dann sage ich, wer redet denn von Schreiben? Content ist in unterschiedlichsten Content-Formaten ausgeprägt. Du hast ganz viel eben genannt. Jetzt muss auch nicht jeder ein Webinar machen. Nicht jeder kann vor einem Publikum sprechen. Whitepaper und so weiter. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, gerade wenn ich mir so eine Customer Journey anschaue. Wo setze ich denn an? Der Vertrieb denkt ja gar nicht drüber nach, dass jemand, der Laufschuhe kauft, vielleicht das auslösende Ereignis ganz an einer anderen Stelle hat, weil ihn seine Frau verlassen hat. Ja, also kann ja theoretisch sein, der muss was an seinem Körper machen, weil er gesundheitlich Probleme hat oder wie auch immer. Das ist immer ein ganz cooles Beispiel. Und jetzt natürlich in so einer Customer Journey, ein Vertriebler wird sagen, ja, wie soll ich denn jetzt noch Leute ansprechen, die jetzt hier vielleicht Beziehungsprobleme haben? Das macht doch für mich überhaupt keinen Sinn. Ich habe doch gar keine Zeit dafür. Und dann kommen wir immer sehr schnell an so Themen, was kann ich automatisieren, wie kann ich es automatisieren? Und da würde ich gerne ein bisschen noch mit dir drauf eingehen, weil ich glaube, dass das viele Unternehmen gar nicht im Blick haben, was es da theoretisch für Möglichkeiten gibt.
Ja, also was ich ursprünglich angesprochen habe, dass man im Prinzip Marketing und Vertrieb sehr eng zusammenbringen muss, ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung, die erfahrungsgemäß in Unternehmen ja auch nicht von heute auf morgen zu realisieren ist. Das liegt in der Natur der Sache, macht auch Sinn, dass man da nicht irgendwie jetzt einfach mit der Axt durchrennt und alles kleinhaut und sagt, ihr seid jetzt eine Abteilung, weiß man, das ist ziemlich viel Konfliktpotenzial. Und was wir aber sehen, was als gute Übergangslösung und auch sehr, sehr funktional und sehr effektiv ist, ist das Thema Marketing Automation, worauf du, glaube ich, gerade hinaus wolltest. Das heißt, wenn wir Nutzer reinholen über, also wir bleiben jetzt einfach mal dabei, wir machen Webinare und wir machen Content, um die Leute relativ früh in der Customer Journey abzuholen. Sorgen durch SEO, durch LinkedIn dafür, dass die Leute auf unseren Blog kommen, die an den Webinaren teilnehmen etc. Wenn ich an einem Webinar teilgenommen habe, dann bin ich nicht unbedingt ab dem Moment eine super gute Sales Opportunity, damit ich das Produkt kaufe, aber es ist ein guter Einstieg. Und dann die Nutzer mit Marketing Automation, sprich mit gezielten Impulsen, wo ich weitere Inhalte mache, also durch Content Autorität erzeuge und zeige, ich bin eine Kompetenz zu dem Thema, aber auch versuche, die Leute dazu zu bringen, dass sie, sag ich mal, nächsten Schritt gehen. So, wenn sie zum Beispiel irgendwie ein Webinar wie kann ich Laufen für Einsteiger machen, das war jetzt außerhalb vom B2B-Bereich, aber ich glaube, der Transfer, den kriegt jeder hin. Nehme am Webinar teil, Laufen für Einsteiger, um halt eben richtige Grundlagen zu lernen und dann den Leuten nachher irgendwie einen Test schicke oder eine Checkliste, worauf sie beim Laufschuhkauf achten sollten. Und die Leute, die dann darauf reagiert haben, die Mail geöffnet haben, vielleicht die Checkliste runtergeladen haben, da wissen wir, okay, die beschäftigen sich intensiver damit. Und denen dann einen Impuls zu schicken und guck mal, mach doch mal hier den Laufschuhtest, und dann machen die vielleicht so einen Online-Test dazu und bekommen dann 3, 4, 5 Beispiele von Schuhen, die dazu passen könnten, zu dem, was sie dann da ausgefüllt haben. Und anschließend werden sie natürlich auch noch geretargetet zu diesen Schuhen. Und das ist das, da sind wir dann im Bereich Vertrieb, wo dann der Vertrieb, wenn ich mit so einer Person dann im 1:1 spreche und sage, möchtest du nicht diesen Schuh jetzt mal, soll ich dir den mal zuschicken? Ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, als wenn jemand Beziehungsprobleme bei Google eingibt. Und im B2B-Bereich ist meine Erfahrung oft so, da gibt jemand Beziehungsprobleme bei Google ein und die sagen, hier ist mein Laufschuh. Da ist halt einfach eine Riesenlücke und Marketing Automation, sprich über E-Mail, über Messenger, über Impulse auf der Seite, wenn jemand zurück auf deine Seite kommt, da dann mit den richtigen Pop-ups und Messages zu arbeiten, um Leute näher an eine Kaufentscheidung ranzubringen, ist ein extrem gutes Bindeglied, damit der Vertrieb mit den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt spricht und nicht zu früh.
Ja, da kann man auch sehr viel Zeit sparen, indem man halt sich nicht verbrennt an Kontakten, die überhaupt nicht sinnhaft sind. Das ist so ein Thema, das sehe ich immer wieder. Und jetzt Thema, ich würde gerne mal das Thema Scoring ansprechen. Also du hast ja schon darüber geredet, Sales Qualified, Marketing Qualified und so weiter. Wie würdest du da so vorgehen? Also gerade in der Automatisierung, Automatisierung ist ja für viele einfach noch ein Fremdwort, muss man ja ganz klar sagen. Gerade so im Zusammenspiel in Abteilungen, wo dann halt der Marketingleiter noch mal eine Generation weiter ist wie wir. Kann man das noch sagen mit 40? Weiß ich nicht. Ich glaube, Generationen wären ja 30 Jahre Taktung. Das wäre vielleicht ein bisschen gemein. Die sind in Rente. Aber sagen wir mal, Ü50 ist, vielleicht den Online-Kontakt nicht so extrem hat und noch mit einem uralten CRM arbeitet und so weiter. Also das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Diese Firmen sind ja auch erfolgreich gewesen. Teilweise sind sie es auch noch, je nachdem, in welcher Nische sie jetzt gerade unterwegs sind. Aber man kann einfach viel mehr erreichen durch den Online erreichen wir halt viel mehr. Das ist halt einfach und vor allem auch genauer. Man kann ohne Streuverluste oder mit weniger Streuverlusten arbeiten. Aber wenn ich dann in das Thema Auswahl reingehe, wann entscheide ich denn, wie wäre denn praktisch mal so ein Fall oder auch vielleicht ein Nicht-Fall, ja, vielleicht auch mal so ein Fuck-up, wo man erklären kann, wie man so jemanden bewertet. Wir reden dann von Scoring-Modellen. Wir müssen jetzt keine direkten Punkte dahinter hängen, aber wie würdest du da vorgehen?
Ich hatte ja gerade schon so erzählt, es gibt ganz, ganz viele mögliche Touchpoints, die ich habe, die ich vor allen Dingen halt auch aktiv befeuern kann, um Leute dazu zu bewegen, eine gewisse Reaktion zu zeigen. Und jede Reaktion, es gibt positive und negative Reaktionen, dann in einen Score reinfließen zu lassen, genau wie ich eine Punktegewichtung mache, total egal, sondern es geht nur darum, dass ich halt erstmal definiere, welche Touchpoints habe ich und was bedeutet der Touchpoint für mich, wie schätze ich diesen Touchpoint ein in der Entwicklung eines Kunden im Rahmen seiner Customer Journey. So fuck up kam tatsächlich passenderweise auch diese Woche war es, glaube ich, ja. Bei LinkedIn habe ich einen gesponserten Post gesehen für ein Webinar, für ein E-Book, was ich spannend fand von einem Softwareanbieter. Oh. Habe ich mir runtergeladen. In dem Prozess wurde mir dann auch ein Webinar, was glaube ich nächste Woche ist, ans Herz gelegt. Okay, trage ich mich auch für das Webinar ein. Klingt gut. Das war, ich glaube, es war Dienstag um 16 Uhr ungefähr. Habe ich nachmittagsweise noch, habe ich auf der Terrasse gemacht. Und am nächsten Morgen um 8.30 Uhr bekomme ich einen Anruf von diesem Anbieter, ob sie nicht mit mir mal über diese Software sprechen könnten. Was mich ein bisschen irritiert hat, zumal die eigentlich auch einigermaßen in dieser Branche, wo wir auch sind, irgendwie unterwegs sind. Also wo ich eigentlich denke, die müssten so ein bisschen diese Marketing- und Vertriebsverzahnung ganz gut hinkriegen. Ich war halt um 8.30 Uhr morgens dann nicht unbedingt gesprächsbereit, um mir die Software pitchen zu lassen. Habe aber um 10 Uhr dann nochmal eine E-Mail bekommen, wo ich zu dem Webinar, wo ich schon angemeldet war, eingeladen wurde. Also
Optimalfall.
Perfekt, genau. Und vor allem auch, ich habe dann nochmal meinen Browserverlauf angeschaut, habe geguckt, wie viele Touchpoints kann ich mit denen gehabt haben. Und es war tatsächlich nur diese eine Session, die ich bei denen gemacht habe, sprich Klick von LinkedIn auf die Landingpage, um dann einmal E-Book-Download und einmal Webinar zu machen. Also mehr Sessions hatten die gar nicht. Ich weiß gar nicht, also die haben offenbar kein Lead-Scoring im Einsatz, weil E-Book-Download plus Webinar ist für in meinen Augen nicht, ich sage, ich bin sehr kaufaffin jetzt gerade. Also da hat irgendwie Sales, Pre-Sales hat viel zu früh irgendwie angegriffen schon. Und das ist so der, sage ich mal, das nicht optimale Szenario. Sie haben anscheinend irgendwie einen Marketing-Sales-Prozess, aber der ist halt kacke.
Wie hätte er laufen müssen?
Also E-Book-Download und dann anschließend direkt so, hey, wir haben ein Webinar zu einem ähnlichen Thema, ist schon mal cool. Webinar ist nächste Woche. Reminder zum Webinar hätte dann irgendwie Anfang nächster Woche rausgehen sollen. Dann nehme ich wenn ich am Webinar teilnehme, Follow-up-Mail. Und wenn ich dann auch wenn ich sowohl die Webinar-Session besucht habe, als auch die Follow-up-Mail, wo ich dann vielleicht das Handout runtergeladen habe, wenn ich darauf reagiert habe, dann einen freundlichen Pre-Sales anrufen, fragen, ob es Fragen zu dem Webinar gegeben hätte. So. Das ist rein Content. Und in diesem Gespräch kann man dann rausfinden, wo jemand gerade im Kaufentscheidungsprozess steht. So. Und das wäre deutlich smarter gewesen als das E-Book. Er weiß gar nicht, ob ich das gelesen haben kann in der kurzen Zeit. Wahrscheinlich von 16 Uhr nachmittags bis 8.30 Uhr ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das E-Book gelesen habe, sehr gering. Und gib doch mal das Webinar. Und wenn ich an dem Webinar nicht teilnehme, kann er sagen, hey, ich habe das Webinar noch recorded für dich, weil viele konnten gerade zu dem Termin nicht. Ich habe es jetzt nochmal zugeschickt. Und dann noch anzurufen, sagen, hey, war es spannend für dich oder warum hast du nicht teilgenommen, so sinngemäß. Und da einfach Anstöße zu schaffen. Oder wenn ich zurückgehe auf die Webseite, erneuter Website-Besuch kann genauso ein Indikator sein, wo dann der Score, der Lead-Score hochzählt, weil die Person ja gerade wieder im aktiven Modus ist und auf der Suche offenbar ist. So, das war jetzt lange Rede zu einem Negativbeispiel mit Überleitung, wie es halt hätte besser sein können.
Ja, finde ich total spannend. Deswegen, weil ganz viele dieses Gefühl, glaube ich, auch gar nicht haben. Auch vielleicht gar nicht haben können, weil sie diese Erfahrung nicht haben. Ich meine, Robin, du machst das jetzt wie lange? 10, 15 Jahre? Ich genauso. Natürlich lief bei uns am Anfang auch nicht alles so, wie es jetzt heute läuft. Aber die Erfahrung ist halt da. Und es gibt doch genug Leute, die diese Erfahrung teilen, sei es jetzt hier im Podcast, in Webinaren. Bei euch findet man extrem viel guten Content auf der Webseite zu diesen Themen. Beschäftigt euch damit und versetzt euch doch mal in die Lage eures Kunden. Und für mich klang dieser Fuck-up hier, dieses Negativbeispiel, das du erzählt hast, eher danach, dass die schon ein bisschen in der Krise stecken und gerade zu wenig Leads haben und deswegen die Sales beschäftigen müssen, was aber nichts bringt, weil die Abschlüsse natürlich ausbleiben bei so einer Vorgehensweise. Da brauchst du ja einen Lucky Punch, wenn das jemand sich wirklich so krass damit beschäftigt hat, sich das direkt durchgelesen hat. Und wenn er sich meiner Meinung nach mal ein bisschen genauer zu dir informiert hätte, und du hast ja wahrscheinlich deinen Namen angegeben, als Geschäftsführer einer Agentur bin ich von ausgegangen, okay, der muss erstmal in den nächsten 2 Wochen einen Termin finden, wo er dieses E-Book überhaupt lesen kann. Da hättest wahrscheinlich nochmal 2, 3 Reminder gebraucht, dass du auch dran denkst in 2 Wochen noch, dass du das mal downgeloadet hast. Und je nachdem, wie du darauf reagiert hättest, hätte ich halt versucht, das Ganze weiter auszuschmücken. Thema, was ich immer mehr, gerade so Thema Customer Journey, ich bin immer noch bei der Customer Journey, irgendwie scheint es sich hier durch, wir hätten den Podcast vielleicht auch anders nennen sollen, so, keine Ahnung, Customer Journey für B2B-Marketing oder so. Lange Rede, kurzer Sinn. Top of the funnel, middle of the funnel und lower funnel. Vielleicht erklärst du mal kurz, was das bedeutet. Wir haben zwar schon ein bisschen drüber geredet eben, auch wenn die Leute es wahrscheinlich nicht zuordnen können. Und hast du konkrete Maßnahmen oder Kanäle, die du in bestimmten Bereichen empfehlen würdest?
Ja, also erstmal so dieses Thema Funnel und Customer Journey, das ist ja eine schöne Diskussion, kann man mit dem Olaf Kopp auch sehr schön drüber diskutieren. Also darf man jetzt Funnel sagen oder ist es eine Customer Journey? Funnel heißt also, ne, übersetzt einfach nur Trichter, und Funnel ist für mich einfach nur eine erleichterte Variante, um eine Customer Journey darzustellen. Wir arbeiten als Agentur mit dem See, Think, Do, Care Framework von Avinash Kaushik, was wir selber auch bei uns visualisieren mit einer Trichtergrafik. Allerdings ist uns auch klar, dass die Leute nicht irgendwie oben in so einen Trichter reingekippt werden und dann da durchgeschoben werden und unten als Kunden rauskommen. Das ist die idealtypische Vorstellung, aber die hat mit der Realität nicht allzu viel zu tun. Sie hilft uns aber und auch Kunden zu verstehen, dass es da einfach diese unterschiedlichen Stufen gibt. Und wir unterteilen dann den Kaufentscheidungsprozess.
Ganz kurz, ich wollte kurz was dazu sagen. Für die nicht wissen, um was es da geht, wir haben mit Robin schon mal ein Webinar zu dem Thema aufgenommen. Das verlinke ich in den Shownotes. Dann habt ihr einen besseren Einblick zu diesem Verfahren, zu dieser Methode. Nur, falls ihr jetzt euch gerade nicht abgeholt fühlt und noch nie was davon gehört habt, Robin erklärt es zwar gerade, aber da könnt ihr das auch gerne noch mal vertiefen.
Genau, wir haben wir unterteilen die Kaufentscheidungsphase in die 4 Bereiche See, Think, Do und Care. See bedeutet, wir haben Nutzer, die grundsätzlich für uns Zielgruppe sind und die, mit denen wir erstmal so einen ersten sichtbaren Kontakt mit uns herstellen wollen. Die kennen uns nicht, die sind gerade im Kaufentscheidungsprozess, fangen die maximal gerade an, aber die wissen noch gar nicht vielleicht, dass es die Lösung, die wir anbieten, gibt für ihr Problem. Oder dass sie überhaupt ein Problem haben. Das ist so diese erste Phase, wo wir erstmal einen Erstkontakt herstellen müssen. Dann haben wir danach die Think-Phase, wo Nutzer darüber nachdenken, eventuell mal eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, die fangen gerade an, nach den Laufschuhen zu suchen oder generell sich damit Laufen für Anfänger zu beschäftigen. Das heißt, die wollen gar nicht einen Schuh kaufen, die wollen erstmal wissen, wie sie loslaufen könnten, Und das ist Middle of the Funnel und die C-Phase ist Top of the Funnel. Und das Ganze wird oft als Trichter visualisiert, wobei wir wissen, dass die Leute nicht durch so einen Trichter durchlaufen, sondern mal von unten nach oben und wieder zurückspringen und da sehr, sehr obskure Wege auch manchmal gehen, bis sie dann tatsächlich kaufen. Und dann haben wir die Do-Phase, das heißt, hier haben wir die kaufbereiten Nutzer, die dann auch tatsächlich einen Abschluss machen wollen und gerade wirklich nach einer ganz konkreten Lösung suchen und die Kreditkarte quasi in der Hand haben. Und das ist dann halt eben Bottom of the Funnel oder der Lower Funnel. Und im B2B-Bereich ist das natürlich auch dadurch, dass wir sehr komplexe Produkte haben, oft sehr lange Kaufentscheidungsprozesse, wo viele Nutzer involviert sind, ist das natürlich eine große Herausforderung, diese gesamte Customer Journey dann auch adäquat zu bespielen. Und so, du hattest ja gerade danach gefragt, so welche Kanäle, welche Marketing- und Vertriebsmaßnahmen sind wofür eigentlich geeignet? Und da sehen wir so im B2B-Bereich Top of the Funnel jetzt sehr, sehr viel, sehr stark gekommen in den letzten, sag ich mal, 12 bis 18 Monaten ist das Thema LinkedIn, wo ich Zielgruppe habe, die auch sehr gut adressieren kann, die aber nicht kaufaffin sind, was von vielen Coaches gerade sehr missverstanden wird und dass die Leute auf LinkedIn einfach anhauen und denen direkt was verkaufen wollen, funktioniert nicht, sondern in LinkedIn ist ein Kanal, wo ich sehr gut Autorität aufbauen kann, mich positionieren kann für ein Thema, Reputation aufbauen kann, um Leute darauf aufmerksam zu machen, dass ich eine Lösung habe, die sie interessieren könnte. Und das ist halt eben ein guter Kanal, um das da erstmal zu platzieren, aber nicht, um da den Abschluss zu machen. Und da drumherum halt eben das ganze Thema Content-Marketing. Also LinkedIn funktioniert nur über Content-Marketing, SEO funktioniert nur über Content, über guten Content. Und also alles, was Top of the Funnel und Middle of the Funnel ist, sollte mit Content bespielt werden und da halt eben, ja, drumherum im B2B, LinkedIn und Co. Auch Podcasts, Webinare, Vorträge auf Events, auch Messen sehen wir, ist viel Middle of the Funnel. Da haben wir Leute, die vielleicht gar nicht wissen, dass du so eine Lösung hast oder so gerade mal auf der Recherche nach möglichen Anbietern sind. Und dann im unteren Bereich von Funnel, wenn es wirklich darum geht, dann zu verkaufen, E-Mail-Marketing, Marketing-Automation, auch da dann im SaaS-Bereich, also Software-as-a-Service-Bereich, sind das dann viel Demos zu veranstalten, was ja auch noch irgendwie Content ist. Google Ads ist nach wie vor extrem wichtig in dem Bereich, aber auch Retargeting kann sehr gut funktionieren. Also Google Ads in dem Bereich, dass man sagt, die suchen ganz konkret nach Anbietern, also wie in unserem Fall SEO-Agentur. Das ist eine Suchanfrage, die ist Bottom of the Funnel oder im Lower Funnel, wohingegen Suchmaschinenoptimierung ein Keyword wäre, was eher im oberen Bereich des Funnels anzusiedeln ist.
Wir haben im Vorgespräch ein bisschen über eigene Audience und sowas gesprochen. Das ist ein Thema, mit dem ich gerne den Podcast heute noch abschließen will. Also klar, wenn ich den Content selbst habe, das bei mir auf der Seite passiert, die Leute kommen da rein, ich mache vielleicht eigene Webinare und so. Wir haben uns das jetzt mit dem OMT aufgebaut. Ihr seid mit einem sehr starken Blog unterwegs und macht sehr viele Veranstaltungen auch. Ich habe wahrscheinlich noch nicht mal alles auf dem Schirm, was ihr so macht. Was würdest du hier Unternehmen raten? Also wirklich Unternehmen jetzt im B2B-Bereich, die jetzt nichts mit Online-Marketing zu tun haben, sondern, keine Ahnung, die verkaufen vielleicht irgendwelche Industriemaschinen für Gärtner. Keine Ahnung, ob das ein gutes Beispiel ist, aber was würdest du so jemanden empfehlen? Weil wir sehen jetzt, Messen fallen weg. Messen heißt Content, den mir jemand anderes zur Verfügung stellt, den ich jetzt nicht nutzen kann. Wir könnten weitergehen. Stellt euch vor, Facebook hat irgendwann mal, also stellt euch vor, das war tatsächlich so, irgendwann die organische Reichweite beschnitten und jetzt musste man kaufen. Oder es gibt ja viele Beispiele. Google Update und man knickt ein. Also es gibt viele, viele Dinge. Wie würdest du dich für ein Unternehmen, was jetzt vielleicht mit sich mit sowas noch überhaupt nicht beschäftigt hat, was würdest du so einem Unternehmen empfehlen?
Ganz simpel, bau dein Haus nicht auf fremdem Grund. So wird jeder, der mal ein Haus bauen möchte, oder du hast es ja gerade auch hinter dich gebracht, Mario, das Grundstück, auf dem du ein Haus baust, sollte dir gehören. Ansonsten ist das eher doof, weil sonst kann der, dem das Grundstück gehört, sagen, ey, du hast ein wunderschönes Haus gerade auf meinem Grundstück gebaut, aber reiß das bitte ab, ich will da jetzt ein Parkhaus hinsetzen. So, die Gefahr besteht. Und sobald ich mich abhängig mache von jemandem, also von der Reichweite von jemand anderem, dann habe ich immer ein großes Problem, sobald der seine Meinung ändert. Und das heißt, ein Google-Update, wenn mein gesamter Traffic organisch über Google kommt und Google ändert halt eben seinen Algorithmus, dann kann das halt eben sein, dass mein Haus, was ich mir da mit irgendwie Content und sowas aufgebaut habe, weg ist. Wenn ich 90% meiner Leads über die eine Messe reinhole und die Messe fällt aus, dann habe ich halt 90% weniger Leads. Das ist halt doof. Und Facebook, das gleiche. LinkedIn hat den Algorithmus vor kurzem umgestellt, was jetzt gerade ein paar zu spüren bekommen. Und die werden natürlich auch da für Unternehmen die organische Reichweite weiter reduzieren. Und dementsprechend die einzige Lösung, die es da gibt, ist ein CRM. Und dass du quasi einen CRM aufbaust, wo du die Kontakte drin hast, mit denen du Geschäft machen willst. Und da geht es auch nicht darum, irgendwie möglichst viele Kontakte, sondern die richtigen drin zu haben. Das heißt, dass jeder, der bei dir im CRM landet, sollte für dich auch Zielgruppe sein. Und du, dass es nicht irgendwie Wettbewerber sind, dass es nicht irgendwelche Studenten sind oder sonst was. Ist alles schön, wenn die auf deine Seite kommen, aber die gehören nicht ins CRM. Und wenn du ein CRM hast, dann hast du die Möglichkeit, mit deiner Zielgruppe Kontakt aufzunehmen, ohne dass du noch an jemand anderes dann quasi Zoll bezahlen musst. Sprich, wenn du immer deine Leute über Google einkaufen musst, über SEO oder Google Ads, dann verdient immer, bei SEO nicht, aber bei Google Ads verdient halt Google gutes Geld. Ich habe Google-Aktien, für mich ist das okay, aber du bist halt abhängig davon. Und wenn du ein CRM hast mit der Erlaubnis, den Menschen E-Mails zu schicken, sie anzurufen, sie einzuladen, dann hast du Hoheit über deine Zielgruppe und kannst gezielt selber da auch Touchpoints kreieren, um Nutzer in der Customer Journey zu bespielen. Und das heißt, alle Maßnahmen, die du machst, sollten da das Ziel haben, dass du mehr gute Datensätze in dein CRM bekommst.
Wichtig ist hier zu verstehen, wenn jemand im CRM ist, heißt das nicht, dass der sofort ein Sales Qualified Lead ist. Auch der kann in der Customer Journey weiter oben oder in der Mitte stehen. Ich habe immer so das Gefühl, ist jetzt einfach mal ein Erfahrungsthema von mir, ich weiß, es ist auch empirisch nicht belegt, aber in meinem Kundenkreis, dass ich immer wieder das Gefühl bekomme, dass ein Unternehmen denkt, in dem Moment, wo es ein CRM ist, kann ich den angehen und dem was verkaufen. Da kann ich mir halt auch mein CRM direkt wieder um 50% vergraulen, also die Kontakte da drin, weil sie halt auch nicht an dem Punkt sind. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube, das muss ich nochmal einfach aus Erfahrung nochmal klarstellen. Robin, ich glaube, wir kommen jetzt mal zum Ende, weil ich finde das echt ein cooles Thema und wer sich da noch weiter austauschen will mit dir, ich meine, es gibt einschlägige Möglichkeiten, sich mit dir zu connecten. Was heißt das jetzt für euch in den nächsten 3-4 Monaten? Hast du vielleicht eine kleine Aussicht, wo ihr euch gerade so ein bisschen drum kümmert, wo ihr euch verstärkt in den beziehungsweise in euren Maßnahmen?
Für uns selber im Prinzip alles, was ich jetzt gerade so gepredigt habe, was man machen soll, ist das, was wir auch die letzten Monate gemacht haben. Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen bei uns das Thema Lead Scoring nochmal extrem geschärft für uns als Morefire. Wir sind ja auch ein B2B-Unternehmen, deswegen kann ich da auch sehr, sehr frei drüber sprechen, was wir empfehlen. Wir haben das Lead Scoring jetzt nochmal extrem geschärft, weil wir einfach sehen, dass wir andere Touchpoints haben. Dadurch, dass wir keine Offline-Touchpoints mehr haben, haben wir jetzt online mehr und haben dann einfach das Verhalten von Nutzern nochmal analysiert, wann kommt zum Beispiel eine aktive Anfrage bei uns rein und welche Touchpoints hatten wir vorher. Und das ist was, wo ich mich als Unternehmen mit beschäftigen würde. So, oder das ist jetzt die Empfehlung, was andere auch tun sollten, wirklich Customer Journey sich anschauen, gucken, welche Touchpoints können sie beeinflussen und dann Hoheit darüber bekommen, selber Touchpoints kreieren zu können und nicht davon abhängig zu sein, dass andere dir einen Grund bereitstellen, dass du mit jemandem in Kontakt treten kannst. Und darum würde ich mich als B2B-Unternehmen die verbleibenden Monate des Jahres 2020 damit beschäftigen, Hoheit über die eigene Zielgruppe zu bekommen.
Robin, vielen lieben Dank. War ein schöner Talk, hat Spaß gemacht. Danke für deine Zeit und ja, wer mit Robin Kontakt aufnehmen will, er hat über LinkedIn geredet, Facebook und so, ihr findet ihn überall. Dementsprechend wünsche ich euch eine schöne Restwoche und lieber Robin, bleib gesund.
Ebenso, danke dir.
Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch auf den OMT Agenturfinder hinweisen. Gerade wenn ihr auf der Suche seid nach einer neuen Agentur oder vielleicht erstmalig den Schritt ins Online-Marketing gehen wollt und eine Agentur zur Unterstützung sucht, ist der OMT Agenturfinder genau das richtige Format. Wir helfen euch, die richtige Agentur zu finden und ja, super ins Thema Online-Marketing mit eurem Unternehmen einzusteigen. Schaut mal rein, unter omt.de/agentur-finden. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich auch direkt ansprechen. In diesem Sinne, euch eine schöne Restwoche. Bis dann.